Ja, als Benaja am Freitagnachmittag seinen Kindergeburtstag gefeiert hat, er hatte ja gestern Geburtstag, aber Freitagnachmittag hatten wir dann Kinder eingeladen und da kam dann aus Frankfurt ein Bastelbus, den hatte Susanne bestellt. In diesem Bus wurde an Werkbänken mit Schraubstöcken gearbeitet, gebastelt und die Kinder haben solche kleinen Schiffe gebaut, Wikingerschiffe und Piratenschiffe haben sie gebastelt und ich habe dann eine ganz kurze Zeit auch nur leider mit dem, der Fahrer war, reden können. Das war ein Mann, dessen Name ich mir leider nicht merken konnte, der war irgendwie sehr, wir nennen ihn mal Juri, er war, soweit ich das beurteilen konnte, Russlanddeutsch und ja, ich hatte ein kurzes Gespräch mit ihm und habe ihn so gefragt, was er denn glaubt. Und er sagte von sich aus, ja, er würde glauben an Jesus und an den Buddhismus. Und ich sagte, aha. Ja, und ich entgegnete ihm dann darauf, dass das laut der Aussage von Jesus selber nicht gut möglich ist. Ja, weil Jesus selber von sich sagt, dass er der Weg ist. Und die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zu dem Vater im Himmel kommt, als ja nur durch ihn. Und in diesem Verlauf des Gesprächs sagte er dann auch noch, ja, es käme doch nur darauf an, Gutes zu tun. Und ich erklärte ihm auch wiederum, dass wir nichts Gutes tun können und dass alleine Gott gut ist. Ja. Und so hoffe ich, dass dieser Mann etwas von dem Evangelium und von dem Traktat, was ich ihm erzählen konnte, aufnehmen konnte und dass er es noch in seinem Herzen bewegt. Und das ist auch das, ja, worum es heute Abend in dem Text von Paulus gehen wird, wo Johann Gerhard Onken diese Predigt gesprochen hat, die überschrieben ist, die Kraft Gottes geoffenbart in seinen Zeugen. Also es kann sein, dass dieser Mensch, nennen wir ihn Juri, dass der jetzt dieses Evangelium, was er ja in diesem Traktat auch noch mal nachlesen kann, dass es ihn erfasst und dass er davon verändert wird, ja, und dass es sein ganzes Leben auf den Kopf stellt und er merkt, er ist ein Sünder. Und dann war das für ihn ein Geruch des Lebens zum Leben, ja, dieses Zeugnis, was er bekommen hat. Auf der anderen Seite kann es sein, dass es für ihn, dass es sein Herz kalt lässt, dass er dadurch nicht verändert wird. Dann wird es für ihn sein, ein Geruch des Todes zum Tode. So schlag doch mit mir auf, 2. Korinther 2, die Verse 15 bis 16. Dort heißt es in Gottes Wort, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? So sprach dann Johann Gerhard Onken 1852 in Hamburg. Es gilt als feststehende Regel, wie im Reich der Natur, so im Reich der Gnade, dass, wenn Gott jemand viel anvertraut, er auch viel von demselben fordert. Er ist kein harter Herr, wie der Schalksknecht wähnte. Er fordert und nimmt nicht, wo er nicht zuvor gegeben hat. Aber wohl erwartet er Frucht von dem Baum, den er gepflanzt hat und den er gedüngt hat. So ist es also unsere Pflicht, mit dem Funde, das er uns anvertraut hat, treu umzugehen und es in seinem Interesse zu verwerten. Und wenn wir das tun, so ist uns der göttliche Segen gewiss. Leider steht es aber oft bei uns Menschen so verkehrt, dass wir das Fund gar nicht erkennen, welches er uns gab. Noch das viele Gute achten, das uns von seiner Hand zufließt. Es geht uns dann so wie jenen, die das Licht Finsternis und die Finsternis Licht nannten. Unser Urteil ist dann beeinflusst von unserem Herzen, von unserem Willen. Und ist Herz und Wille nicht umgewandelt, so urteilen wir nach dem Sinn des Fleisches, wie alle Welt. Aber die Kinder Gottes, die durch den Geist Christi regiert sind, sie sind daran zu erkennen, dass ihr Urteil mit dem göttlichen Urteil übereinstimmt, weil sie nicht von irdischer, sondern von himmlischer Gesinnung sind. Oft aber kommt dennoch ihr Urteil ins Schwanken. Der göttliche Maßstab der ewigen Wahrheit, die Bibel, sie muss daher immer und überall als Prüfstein angelegt werden. Und nach diesem haben wir uns zu richten. Also, was ist denn das Höchste und das Herrlichste, das der große Gott uns anvertraut hat? Es ist das Evangelium seiner Liebe, die frohe Botschaft unseres Heils. Und darin ist offenbart der lebendige Christus. Und darum ist es die Verantwortlichkeit derer, die ihn gesehen haben oder von ihm gehört haben. Sie ist unendlich groß. Das ist unsere Verantwortung. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob wir belehrt sind, ob wir studiert haben oder unbelehrt sind. Mit dem Grade des Lichts und der Erkenntnis, die uns gegeben ist, steigert sich auch unsere Verantwortlichkeit. Und wenn wir nicht folgen, so auch unsere Schuld. Also das Größte, was Gott in seiner unbegreiflichen Liebe uns gegeben konnte, es ist doch Jesus, sein eingeborener Sohn, den er uns zum Heiland schenkte. Wunderbar ist doch das Wort, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Mit Christo kann der Sünder nicht in Berührung kommen, ohne dadurch beeinflusst zu werden, ohne festzustellen, ohne sich fortzuhelfen zum Seligwerden oder einer desto größeren Verdammnis, einem desto größeren Urteil. Wenn der große Gott dir in Jesus Christus einmal so nahe tritt, dass er dir vorhält, seine große Armut, die er gelebt hat hier auf dieser Erde, von der Krippe an, durch sein ganzes Erdenleben hindurch und seine große Liebe zu dir, dass er am Kreuz, am Holz für deine Sünden gestorben ist, so kannst du doch nicht bleiben, wie du bist. Entweder wird dein Herz davon genährt und zu ihm hingezogen oder es wird verhärtet. Welch ein unermesslicher Ernst liegt in dem Wort des Apostels. Wir sind ein Geruch Christi, beides, unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren gehen. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Der Einfluss der ersten Apostel, der Einfluss der ersten Zeugen der Gemeinde, so wie wir es heute Morgen von Stephanus gehört haben. Er war unwiderstehlich, weil Christus in ihnen lebte und sie beherrschte. Sie glichen einer elektrischen Batterie, welche, wenn geladen, sich bei jeder Berührung fühlbar macht. Wirkungen, welche von Anfang an immer größere Kreise einnehmen und sich bis in Ewigkeit fortsetzen, sie knüpfen sich an die Wirksamkeit dieser ersten Zeugen. Wir fragen doch, was hatten und was trieben denn die Apostel, dass ihr Auftreten solcher erstaunlichen Folgen und Wirkungen hatte, und zwar Wirkungen so entgegengesetzter Art wie Tag und Nacht? Die Antwort haben wir schon gegeben. Jetzt betrachten wir diese Wirkungen in ihrer zweifachen Erscheinung. Einmal der Duft der Erkenntnis Christi Jesu, den jene Zeugen ausströmten. Er war an und für sich ein göttlicher Lebensduft. Die positive wie auch die negative Wirkung desselben ist daher auf den verschiedenartigen Zustand des menschlichen Herzens dem Evangelium gegenüber zurückzuführen. Wir blicken also erstens auf jene Christuszeugen hin, und wir sehen, ob wir etwas Außerordentliches, außerhalb unserer Sphäre Liegendes an ihnen wahrnehmen werden. War es etwa ihre besondere Heiligkeit im Sinne der römisch-katholischen Kirche, die sie so erfolgreich machte, dass Blitz und Donner von ihnen ausgingen? Mitnichten. Nein, antworten wir. Sie selber verneinen diese Frage. Niemals redeten die Apostel so von sich als von den besonderen Heiligen, welche über alle anderen hervorragten. Ein Apostel Paulus, ihn hören wir, nachdem er seine Rechtfertigung durch den Glauben in Römer 5 dargelegt hat, hören wir ihn im 7. Kapitel ausrufen: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüte dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und auch abermals sagt er dies im Brief an die Philipper im 3. Kapitel, Verse 13 und 14. Liebe Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten war, und strecke mich aus zu dem, was da vorne ist. Ich jage aber nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Also, es war nicht ihre besondere Heiligkeit. Auch waren es nicht die Zeichen und Wunder, welche zu Anfang geschahen, woran sich die im Text geschilderten Wirkungen knüpften. Der Herr Jesus, welcher so viele Wunder getan hat, er sagte in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. Die Apostel, sie waren nicht wie die ersten Zeugen, die Propheten des alten Bundes, die den Stern aus Jakob in weiter Ferne aufgehen sahen dann und mitunter wie Johannes der Täufer, die selbst nicht verstanden, was der Herr wollte, siehe Matthäus 11, 23. Sie bezeugten mit einer Klarheit und Bestimmtheit, welche keinen Zweifel zuließ: Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Sie konnten bezeugen: Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Sie hatten ihn alle gesehen, sie waren alle in seiner Nähe gewesen. Sie hatten seinen unvergleichlichen Unterricht empfangen. Sie waren Augen und Ohren Zeugen seines Lebens und seiner Wunder gewesen, sodass ein Johannes ausrufen konnte im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, 1 und 3, dass da von Anfang an war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft aber ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, alle diese Gottesknechte, sie waren voll von Christus Jesus. Die Wahrheit bei ihnen war Geist und Leben. Und deswegen war ihr Wirken ein so zielbewusstes und erfolgreiches. Sie konnten die Person und die Herrlichkeit des Heilandes schildern, weil er in ihnen fortlebte, seit der Tröster, der Heilige Geist, ihnen gegeben war. Sie konnten den Verlorenen, den Gottlosen sagen, dass sein Blut rein macht von aller Sünde, dass eben durch diesen wahrhaftigen und lebendigen Gott dem Sünder alles Heil zuteil werden soll. Sie schauten durch den Glauben Gottes Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Wenn der große Gott dem Sünder einen solchen liebevollen Heiland anbieten lässt, so ist es klar, dass die Annahme einerseits herrliche und selige Folgen nach sich zieht, aber die Nichtannahme, die Ablehnung, dass es entgegengesetzt schreckliche und entsetzliche Folgen nach sich zieht. Das Evangelium, es macht den Menschen nicht erst zum Sünder, sondern allenthalben zeigt er sich darin als ein solcher. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Welch ein Verderben, welche schauerliche Bosheit dem gefallenen Menschen innewohnt. Auch die Heiden, welche das Wort Gottes nicht haben, sagt Paulus, sind ohne Entschuldigung. Denn ihr Schöpfer, er gab ihnen ein Gewissen. In Römer 2, 14, 15 lesen wir das. Das Gewissen ist aber ein unbestechlicher Richter, ein treuer Mahner und Warner. Durch das Gewissen redet Gott im Innersten des Menschen und er verlangt Gehör, aber leider oft vergebens. In den meisten Fällen wird die Stimme des Gewissens unterdrückt und dem Gebot des Höchsten wird zuwidergehandelt, zum Beweise der Verderbtheit der menschlichen Natur. Die Güte Gottes gegen unser menschliches Geschlecht, sie ist unaussprechlich groß. Unser ganzes Leben ist wie eine Kette von Wundern, vom Anfang bis zum Ende. Schon das ist ein Wunder, dass nicht alle Kinder bei der Geburt sterben. Wäre das der Fall, wäre es nur die natürliche Folge davon, dass das ganze menschliche Geschlecht seit dem Sündenfall vom Gesetz, dem Gesetz des Todes unterworfen ist. So trägt doch jedes neugeborene Kindlein schon den Todeskeim in sich. Ein fortwährendes Wunder, es ist die Erhaltung des menschlichen Lebens. Welche Summe von Gnaden erweisen, trägt jedes einzelne Leben in sich. Welche Errettung und Bewahrung hat jeder schon tausendfach erfahren? Von einem Tag zum anderen. Es ist wohl keiner auf diesen Bänken, und heute müssten wir sagen auf diesen Stühlen, der nicht schon auf einen Wendepunkt in seinem Leben, auf ein großes Ereignis hinzublicken hätte, wo zwischen ihm und dem Tod nur ein Schritt war. Es ist wahr, die Schöpfung und unser Leben und unsere Erhaltung, unser Gewissen, es sagt uns alles nicht, wodurch wir können selig werden, wodurch wir gerettet werden können, aber bei der rechten Anwendung können die Menschen durch die Güte Gottes zur Buße und zur Umkehr geleitet werden. Dass es nicht so ist, zeugt wieder den Sünder und es steigert seine Schuld unendlich. Dieses alles aber kommt nicht in Vergleich zu der Verantwortlichkeit gegen Gott für das Evangelium seiner Liebe. Wenn der gekreuzigte und auferstandene Heiland den Sündern lebendig vor Augen gemalt wird, dann zeigt sich so recht die Macht Gottes. Dann verherrlicht sich die Gnade in der Errettung der Verlorenen. Aber ebenso ist auch dies der Zeitpunkt, wo sich die Macht der Bosheit aufs Schrecklichste offenbart. Die Sünde aller Sünden, nämlich der Unglaube, erzeigt sich unter der Verkündigung des Evangeliums oft in seiner wahren Gestalt. Als Sünde des Herzens, des Willens, Christus, er spricht, ihr wollt nicht zu mir kommen, weil ihr das Leben nicht möchtet. Hier tritt die vollendete Macht der Sünde, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens auf die Bühne, um den Kampf mit dem Allmächtigen aufzunehmen, einen Kampf, der aufs Klarste beweist, welch schrecklicher Wahnsinn sich dieses armen Wurms des Menschen bemächtigt hat. Liebe Seele, wenn Christus in seiner unendlichen Gnade und Liebe dir nahe tritt und du kannst ihm nur in Verachtung begegnen, so bist du ein solches Scheusal, dass es sich nicht aussprechen lässt. Wahrlich, er verdient es von dir als der Schönste unter den Menschenkindern anerkannt zu werden und mit dem Kuss des Herzens begrüßt zu werden, wie im Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn. Schrecklich, entsetzlich ist es, wenn du ihn heute noch abweist, ihn nicht hören und ihm nicht angehören willst. Begreifst du es denn nicht, dass du damit deine Verdammnis besiegelst? Höre, was er spricht. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehrt von seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Hesekiel 33, 11. Und was sagt der Apostel in 2. Korinther 5, Vers 20? So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn der Sünder dann solchen herzbeweglichen Worten ein taubes Ohr leiht, wenn er bei sich selbst spricht, ich will nicht, dass dieser über mich herrsche, so bedarf es nicht mehr der Frage, wie geht es zu, dass das, was vom Tode errettet, auch zu desto schrecklicherem Tode gereicht. Der Herr Jesus, er zeigt in dem Gleichnis vom Seemann, weshalb das Wort Gottes bei so vielen Menschen ohne Frucht bleibt. Die erste Klasse, die er aufzählt, sind die, die am Weg das Wort hören und nicht verstehen. Sie verstehen nicht. Was ist die Ursache davon? Die Ursache ist nicht, weil sie es nicht verstehen könnten, sondern weil ihre Gedanken auf andere Dinge gerichtet sind und weil sie unter dem Schall des Wortes nicht so viel Aufmerksamkeit zeigen, als wenn sie ins Theater gehen. Viele, die das Wort in etwa verstehen, sie wenden dasselbe nicht auf ihr Herz und auf ihr Leben an. Und so bleibt es ohne Frucht. Wohl sehen sie ein, dass es anders mit ihnen werden muss und dass sie sich bekehren müssen. Aber sie kommen mit der Antwort des Satans, heute noch nicht, später, zur gelegenen Zeit, vielleicht recht bald. Und sie hüten sich ängstlich, dass ihr Herz in dieser fleischlichen Sicherheit bleibt. Wiederum bei manchen wirkt das Wort und sie werden erweckt und sie werden gerührt. Viele habe ich gekannt, die von der Wahrheit überzeugt worden sind, dass sie bitterliche Tränen geweint haben, dass man ihren Zustand als einen hoffnungsvollen ansah. Sie hatten eine gewisse Sündenerkenntnis erlangt. Zum Beispiel sahen sie ein, welche Sünde die Schändung des christlichen Sabbattages ist. Sie erkannten, dass sie dieses und jenes aufgeben müssten, dass sie die Hand, den Fuß, das Auge rausreißen sollten, welches sie für ein Ärgernis hielten. Und das wollten sie nicht aus Liebe zur Sünde und darum gehen sie verloren. Eine allgemeine Ursache des Verlorengehens derer, die unter dem Einfluss des Wortes Gottes stehen, ist, dass Christus und sein Wort nicht geschätzt werden. Wir kommen hierher, damit wir den Ernst und die Liebe Gottes zu Herzen nehmen und uns beugen sollen vor der allerheiligsten Majestät seines Wesens. Gott, er will Hochachtung. Christus, er will Hochachtung. Der Heilige Geist will Hochachtung von uns empfangen. Zwar können wir Gott keine Ehre erweisen, dazu sind wir zu gering. Gott aber will uns zu hohen Ehren bringen in seinem Sohn. Welche Gnade ist es doch, welche Ehre ist es, dass der Sünder mit Christus in Berührung kommen darf, dass er ihn ergreifen darf, dass er seiner teilhaftig werden kann und dass er die Kindschaft erlangen darf. Bleiben wir nun Gott die Hochachtung schuldig, so beweisen wir eine strafbare Geringschätzigkeit seiner Liebe. Fahre nur fort in deiner Lauheit und Trägheit, benutze die Gnadenmittel immer spärlicher, bete immer seltener, besuche die Versammlungen immer weniger und bald wird der Tag kommen, wo du ganz aufhörst zu beten und wo du ganz aufhörst, die Versammlungen zu besuchen. Soll Christus dir nicht ein Geruch des Todes zum Tode werden, so musst du ihn über alles schätzen und lieben und dein ganzes Herz ihm geben, ein halbes Opfer weist er zurück. O gib dich ihm ganz und gar zum völligen Eigentum in Zeit und Ewigkeit. Amen.